Mein ältester Sohn ist mit einer Inderin verheiratet, lebt in England. Meine älteste Tochter mit einem Engländer verheiratet, lebt in England. Und die Tragik, die jüngste, die hat jemand aus Bayern geheiratet. Aber fast 50 Jahre mit derselben Frau verheiratet und fröhlich unterwegs mit einer Leidenschaft. Bin als Ingenieur groß geworden und dann irgendwann hat Gott gesagt, umsteigen. Und deswegen, sage ich mal, habe ich immer noch so eine kleine ingenieurmäßige Macke, wenn ich durch manche Sachen in der Gegend rumfahre, dann bin ich immer noch begeistert über Technik, die da ist. So, und auch über die Technik, die jetzt eigentlich hier was machen sollte. Die Verbindung klappt nicht. Das ist jetzt wirklich Mist. Aber dann, ja, ich mache dann noch, ich könnte euch ja noch, ach, ich wollte sowieso damit anfangen. Es gab eine Untersuchung in Russland, da haben die im Bergbau gearbeitet und kamen dann in 100 Meter Tiefe auf eine Schicht, die etwa 1000 Jahre alt war, und dann stellten sie fest, dort unten fanden sie ein Kupferkabel. Und dann stand kurze Zeit später in der Investia stand drin, dass die Schicht ist 1000 Jahre alt. Also ist klar, in Russland hat man schon vor 1000 Jahren Telefon mit Kupferkabel gehabt. Die Amerikaner haben sich natürlich geärgert und fangen an zu bohren und kommen auf eine Schicht, die 2000 Jahre alt war. Und dann finden sie unten Glasfaserkabel. Und dann waren sie absolut begeistert und sagen, ja, wir waren schon fortschrittlich, bei uns gab es schon Glasfaser vor 2000 Jahren. Und dann dachten die Berliner, wir müssen auch mal graben, haben im Neuruppiner Land angefangen, 800 Meter tiefes Loch zu graben. Und dann haben sie extra Bergbauexperten noch aus dem Erzgebirge geholt. Und in 2000 Meter fanden sie nichts. Wenig später stand im Tagesspiegel in Berlin, im Neuruppiner Land hatten die vor über 2000 Jahren schon WLAN. Also es ist immer eine Frage, wie man, wo man hinguckt, was man gerade sieht. Er verliert immer meine Verbindung. Vielleicht gebe ich euch da hinten mal dann so ab und zu einen Tipp, wann ihr was einfach durchklicken sollt. Oder wir müssen den Rechner hier vorne auf eine Ecke stellen, dass er einen Empfang hat. Einfach dann immer einfach hier so. So einfach mal hier so draufdrücken, wenn ich sage, so nächste, jetzt müsste das kommen. So, ja. Okay, immer wenn ich mal einen Tipp gebe, dann, wenn das falsch ist, dann seid ihr sehr geduldig. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das Spiel kennt jede Familie, wenn die mit Kindern lange Zeit im Auto sitzen und lange Strecken und man das nicht mehr hören kann, wann sind wir endlich da? Ja, ich sehe einige nicken, die kennen das. Dann spielt man, ich sehe was, was du nicht siehst. Und da will ich mit euch mal kurz anfangen, ich sehe was, was du nicht siehst. Einmal bitte draufdrücken, nicht quatschen da hinten, draufdrücken. Ich habe so ein paar Beispiele. Das habe ich bei der Musterung festgestellt, wie ich bei der Bundeswehr, die wollten mich zur Armee ziehen. Ihr merkt dann schon, ich bin im Westen groß geworden. Und da musste man so einen Test machen. Und die schlagen so ein Büchelchen auf und fragen, was sehen Sie für eine Zahl? Ich denke, er macht einen psychologischen Test mit mir. Ich denke, so circa 50. Er blättert weiter rum, sagt, was sehen Sie da für eine Zahl? Ich denke, der will mich verkackeiern. Ich sage genauso viel. Nach einer Zeit klappt er zu und war richtig ärgerlich mit mir. Und ich wusste nicht, was er mit mir gemacht hat. Später, als ich in der Industrie anfangen wollte zu arbeiten, ging es in den Medizincheck. Der Arzt holt einen Büchelchen raus, klappt das auf mit solchen Sachen, sagen wir, sehen Sie für eine Zahl, ach, ich sage, den psychologischen Test, den kenne ich schon. Dann macht er mich darauf aufmerksam, dass ich farbenblind bin. Ich hatte bei dem Büchelchen zwei Treffer. Das erste, da war keine Zahl drin und die dritte konnte ich ungefähr erahnen. Das heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Die haben was gesehen und wenn ich da reingucke, für mich ist das ein Farbengemisch. Der ein oder andere wird sicher da irgendwas drin entdecken. Habe ich mir sagen lassen von meiner Frau. Komisch, nicht? Nochmal weiter, ich habe noch sowas, ich sehe was, was du nicht siehst. Das müssen wir auch glauben. Oder war von euch jemand schon mal in der Tiefsee unten und hat diese Aufnahmen gemacht? Ich nicht. Ich muss das glauben, dem Betrachter, der da ist. Nochmal eins weiter, ich habe so ein paar Dinge, mit denen ich schnell durchgehen möchte. ach, ich bin Strahlenschutzbeauftragter. Als Tschernobyl dann hochging, sage ich mal, war ich immer noch im Beruf unterwegs mit dem Geigerzähler in der Tasche und so weiter. Und das war immer so eine Sache, wenn man dann Aufnahmen mit Radioaktivität machen musste, musste man immer absperren. Und da habe ich abgesperrt und die Leute sind immer über die Absperrung rübergegangen. Und nur wenn ich geschrien habe, einen Schritt weiter, sie sind dann sonst impotent, dann sind sie gesprungen. Man konnte das nicht sehen, sondern nur die Auswirkungen, die hätte man irgendwann feststellen können, wenn die weiter dabei gewesen sind. So, ich habe gesagt, einmal das Isotop mit dem kleinen Finger eine Sekunde lang berühren und ich hätte mir meinen Sarg schon aussuchen können für die nächste Zeit. Mit sowas bin ich umgegangen, mit Radioaktivität. Gehen wir nochmal ein Stückchen weiter. Das muss man glauben von den Auswirkungen her. Ich habe also noch was gesagt, so im Weltraum. So der kleine Punkt da vorne, das ist die Erde. Und dann macht man das mal richtig groß von Voyager aufgenommen, da in dem Streifen, so der kleine Kringel, das ist unsere Erde. Und wenn man noch dichter rangeht, vielleicht sieht man dich. Unsichtbare Welt. Ich habe noch was, noch ein Ding, glaube ich, habe ich da, mal sehen, noch mal einmal draufdrücken, bitte. Ah, das ist für mich das Spannendste. Ich bin mit dem Menschen zusammengekommen, der das Foto gemacht hat, das erste Foto von einem schwarzen Loch. Und dann hat man ihn gefragt, würden Sie nicht mal gerne wissen, was in dem schwarzen Loch dahinter ist? Da hat er gesagt, würde ich gerne, aber wenn ich da bin, da kommt ja nichts mehr raus. Ich könnte das ja gar keinem erzählen. Das sind diese Geheimnisse, die weiß man in der Wissenschaft nicht. Man kann alle möglichen Gedanken machen, aber man weiß nicht, was in dem schwarzen Loch drin ist. Und das ist ja nur so 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Ob das überhaupt noch existiert, bin ich mir gar nicht so sicher. Wir merken also, es gibt ganz bestimmte Dinge, die um uns herum sind, die wir so in Kenntnis nehmen und wir nicken das ab und die Auswirkungen kennen wir. Und jetzt drücken wir noch ein bisschen weiter und jetzt kommen wir langsam zu dem, wo ich eigentlich hin will. Ich sehe was, was du nicht siehst, die geistliche Welt, wo wir betrachten. Nochmal draufdrücken. Und wenn ich über die geistliche Welt nachdenke, ich habe ein sehr komplexes Diagramm hier rangeworfen, aber ich wollte eigentlich nur klar machen, jeder, der hier sitzt, nach der Bibel besteht aus Leib, Seele und Geist. Und das kann man so ein bisschen auseinandernehmen und gucken. Aber dann habe ich so einen Kreis drumherum gemacht. Sowohl unser Geist wie unsere Seele wie unser Leib, die werden von unsichtbaren Mächten beeinflusst. Ob wir das wollen oder nicht, das ist einfach Fakt. Wenn ich in der Bibel lese, dann ist das so. Und das wird einem spätestens dann bewusst, wenn man ein bisschen tiefer in unsere Gesellschaft reinguckt. Man kann nämlich ganz schnell feststellen, und das hat schon im Altertum Leute festgestellt, dass es im Prinzip zwei Reiche gibt. Ich möchte fast sagen, drei Reiche. Zwei geistliche Reiche, eine, die für die schlechten Dinge zuständig sind und welche, die für die guten zuständig sind. Luther hat das dann auch in die zwei Reiche Theologie hineingeführt. Und dann schauen wir mal ein kurzes Stückchen hin. Wir sind ja auch alle in der westlichen Hemisphäre extrem gebildet. Wir haben sogar Krisenmanagement, wir haben Kriegsforschung und trotzdem passiert es, an jeder Ecke gibt es Krieg. Ich mache das noch ein bisschen persönlicher. Als Pastor habe ich natürlich das Vorrecht, Eheleute zusammenzuführen. Die haben sich verliebt und die wollen dann getraut werden und der Pastor soll ihnen Hände auflegen. Und wer zu mir kommt, der muss ein halbes Jahr lang Eheseminar bei mir besucht haben, sonst mache ich das nicht. Das heißt, die müssen sich bestimmte Bücher vorlesen und die frage ich dann noch ab. Und dann haben wir 5, 6 Treffen, immer eine Stunde lang, wo ich mit ihnen in die Tiefe hineingehe. Das ist dann richtig spannend. Vor allem, wenn die ein bestimmtes Vorleben schon mal hatten, wird das sehr interessant. Man muss sehr ehrlich miteinander umgehen. Und ich weiß manchmal eine Menge von denen. Und die sprechen bei mir manche Sachen aus, die haben die als Verliebte noch nie miteinander ausgesprochen. Und dann stelle ich fest, trotz der guten Ehevorbereitung und trotzdem, dass sie sich vorgenommen haben, ich will dich lieben und ehren, bis dass der Tod uns scheidet, Ja, so habe ich das bei meiner Frau auch gesagt. Und dann wurde die zwischendurch mal ganz komisch. Ich fand die einfach an manchen Seiten absolut unflätig, wie sie mit mir umgegangen ist. Die fing an, sich mit mir zu streiten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Du bist Pastor und deine Frau streitet sich mit dir, ja? Aber das lag nur an ihr. Ich wusste alles, ich mache Ehevorbereitungskurse und plötzlich merke ich, in mir passiert irgendwas, obwohl ich mich nie streiten will, ich will immer friedlich sein, ich habe einen Ehekurs gemacht, ich referiere darüber und trotzdem ist auf einmal dicke Luft. Ich kann das noch anders machen, da könnt ihr ja immer sagen, das ist der fiese Charakter von Paul, der noch nicht durchgebrochen ist. Da komme ich während meinem Seminar noch drauf zu sprechen. Aber ihr werdet manchmal wissen, ihr kämt jetzt zu Marianne und zu Paul nach Hause. Ich hätte euch eingeladen zu einem Kaffee trinken. Und vorher haben wir uns gestritten, dass die Balken biegen. Und jetzt merken wir, euer Pastor kommt vorbei und plötzlich mutieren wir zu den absolut freundlichen. Oh, Halleluja! Ja. Und du kommst in unsere Wohnung rein und du merkst, in der Atmosphäre ist noch schwere Luft. Kennt ihr sowas? Oder ist das nur, ja, da brennt noch die Luft. Wir gucken ganz freundlich, wir sind alle ganz freundlich mutiert, wir wissen ja, wie man sich benimmt als Pastoren-Ehepaar. Also das ganze Schlechtigkeit, die kennen wir, die ganzen Kriege, die ganzen Hungersnöte. Wer will, ich sag mal, die Konzentrationslage erklären? Wir haben ja Sachsenhausen hier vor der Tür. Und ich gehe immer wieder mit Leuten, die Berlin besuchen, Sachsenhausen auch besuchen. Und dann stehst du da in den Räumen drin und sagst, das war mit das intelligenteste Volk, das damals existiert hat. Ich weiß nicht, wie viel große Wissenschaftler hervorgegangen sind. Und dann sowas, da muss ich gar nicht nach Polen fahren. Das habe ich hier vor der Tür. Oder ich sehe mir das an, was in Israel passiert ist. Ich meine, die wenigsten wissen ja, wenn du siehst, wo der Überfall von der Hamas dann kam, das war ein Fest, wo Satan verehrt wurde. Du kannst Bilder sehen, wo sie um die Götzen rumgetanzt sind. Und manchmal, ich sage es mit allem Respekt, weiß ich auch nicht, ob das schon Gerichtsbarkeit Gottes auch war. Was dort dann losgebrochen ist, was man im alten Bund dann sieht, wenn dann die Grausamkeit auf einmal, weil Gott den Schutz zurückgezogen hat, bis auf den heutigen Tag. Wer kann das erklären, was im Gazastreifen passiert? Wer kann das erklären, was vorhin schon angesprochen ist mit der Hamas? Hier sehen wir das Reich der Finsternis. Da werden wir noch drüber sprechen. Aber bevor wir darüber sprechen, und ich habe auf diesen Dingen von den Sachen, die der Teufel persönlich inszeniert, bis hin zu dämonischen Sachen, habe ich eine Menge in meinem Leben erlebt. Ich werde einige anderen die eine oder andere Anekdote auch weitergeben. Aber zuerst müssen wir uns über das andere Reich unterhalten, nämlich um das Reich des Lichts, das Königreich Gottes. Und das ist die andere Seite, dass ihr so lieb und friedlich hier sitzt. Das ist ein Segen, der von Gott her kommt. Eine Mutter Teresa, wie willst du das erklären, dass die nach Kalkutta geht, mitten ins Elend, alles zurücklässt, sich dort komplett verschenkt? Wer will das erklären? Und das viele Gute, was wir hier in Deutschland erleben dürfen, dass wir volle Kühlschränke haben, eine warme Heizung, ich sage mal, unabhängig welches Wahlergebnis kommt, ich sage euch, wir sind mit die Reichsten, die es auf der Welt gibt. Und keiner von uns, mal ganz ehrlich, hat das selbst verdient. Du bist nicht in der Sahelzone geboren worden, sondern du bist in einem reichen Land geboren worden. Selbst wenn du sagst, ich bin in der DDR groß geworden und das war alles nicht so, da gab es nur den Plastik-Porsche oder was noch immer. Verstehst du? Du bist groß geworden. Keiner sitzt hier ohne Schuhe. Mir erzählte jemand, dass er in Afrika unterwegs war. Und da war in einer Familie und die war so bettelarm und das Kind musste zur Schule, viele Kilometer zu Fuß in die Schule. Und dann gab es die große Tragik, das Kind hatte keine Schuhe und die Mutter kein Geld. Also musste das Kind barfuß unter Tränen schließlich gegangen, Die Mutter, der hat das Herz gebrochen, sie hatte kein Geld. Und dann kommt er spät nachmittags zurück, ganz freudestrahlend. Die Mutter sagt, was ist mit dir passiert? Da sagt sie, ja, ich bin in die Schule gekommen und da war ein Kind, das hatte nur ein Bein. Und ich habe beide. Die Güte Gottes, die ist hier in dem Raum greifbar. Und wenn du es nicht glaubst, fass einfach mal deinen Nachbarn an. Das ist ein Ding. Sowas gibt es eigentlich nur im Märchen. Dieses Geschenk Gottes, was er ausgießt. Wir gucken in der Regel immer nur auf das Negative. Wir können alle möglichen negativen Dinge von Krankheitsbildern bis Kriegen alles beschreiben. Aber das Gute vergessen wir oft. Die Bibel spricht davon, dass Gott es auf Gerechte und Ungerechte regnen lässt und das aus einer unsichtbaren Welt. Keiner, der hier sitzt, hat es verdient, heute hier zu sitzen. Du kannst sagen, ich bin beruflich so gut, ich habe mein Auto, ich habe mein Haus, ich habe alles. Womit hast du das verdient, wenn es dir nicht vorher geschenkt worden wäre? Also es gibt diese zwei Reiche, der Finsternis und das Reich des Lichts, wie die Bibel das sagt. Und ich möchte den heutigen Abend nutzen, mit euch zusammen das Reich des Lichts als erstes anzugucken, weil wenn wir dann vielleicht morgen das Reich der Finsternis betrachten, dann musst du wissen, auf welcher Seite du stehen willst. Sonst unterhalten wir uns nachher über Teufel, Tod und Dämonen oder was nicht alles. Das ist immer spannend, das weiß ich. Wenn du im Hauskreis mal anfängst, Dämonengeschichten zu erzählen, die du erlebt hast, dann hast du Aufmerksamkeit. Sprichst du was von der Erschaffung der Welt, sagen wir, ach, das kenne ich schon. Aber ich möchte mit euch das Erste angehen. Vielleicht können wir einmal weiterklicken, wenn es noch da ist. Oder ist der Rechner wieder auf leise gegangen? Ist unmöglich, das ist die Technik. Aber so könnt ihr euch dran gewöhnen, wie man an Paul Vergebung übt. Ich gucke nochmal, der ist nämlich auf Pause gegangen. Dieses faule Ding hier. So. Die Lehre von den zwei Reichen, das habe ich schon gesagt. Jetzt geht er wieder nicht. Ach, sonst wird er jetzt da ohne leben müssen. Egal. Gib Acht, dann machen wir das heute ohne. Aber morgen verspreche ich euch, habe ich dann die Sachen dabei. Ganz wichtig in der ganzen Geschichte ist, wenn wir das Reich Gottes, das Königreich Gottes betrachten wollen, dann ist es die zentrale Botschaft vom Herrn Jesus überhaupt. Wenn eine Botschaft zentral ist, die sich durchs ganze Jesus-Evangelium, durch die vier Evangelien zieht, dann ist es die Lehre vom Königreich Gottes. Schon ganz am Anfang, wie der Herr Jesus seine erste Predigt hält, fängt er an und sagt, das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist natürlich jetzt ein Ding, stell dich mal hier in Neuruppin auf dem Marktplatz, holst dir eine Kiste und rufst raus, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dann sagen die, okay, wir müssen irgendwelche mit weißen Kitteln holen, mit dem roten Kreuz, der tickt nicht mehr richtig. Aber bei Jesus war das ganz anders und die Frage ist, warum war das so anders? Hier müssen wir weit zurückgehen in eine unsichtbare Zeit hinein, mehrere Jahrhunderte davor, da lebte der König Nebukadnezar und an seinem Hof diente ein Daniel, den kennen wir alle aus dem Kindergottesdienst in der Löwengrube und so weiter, ist ja bekannt. Aber eines Tages hat dieser König einen gigantischen Traum. Und dann holt er seine Traumdeuter da zusammen und sagt, bitte erklärt mir mal den Traum. Unsichtbare Welt, nicht? Träume. Und dann sagen die Traumdeuter, also gib mal Acht, sag uns den Traum und wir legen den aus. Dann sagt Nebukadnezar, nee, das machen wir nicht so. Ihr bedubbt mich nachher sowieso. Wenn ich bin doch nicht doof. Ihr müsst mir sagen, was ich geträumt habe, dann glaube ich euch. Und wenn nicht, dann mache ich euch einen Kopf kürzer. Damals war es ziemlich klar mit der Todesstrafe. Ja? Einmal eine falsche Aussage, warst du weg vom Fenster. Und dann denken sie, da ist noch so einer, der heißt Daniel. Da liegt die Weisheit Gottes drauf. Und dann kommt Gott und auch wieder aus der unsichtbaren Welt erklärt Daniel dem König Nebukadnezar den Traum. Der war in etwa so, oben große Figur, Gold und so weiter. Dann gab es einen Körper nach unten und ganz unten war es dann Beine mit Erz und Tönern, die da waren. Könnt ihr nachlesen, sehr spannend, Daniel 2. Und dann erklärt Daniel, das sind vier Weltreiche, die kommen. als erstes ist es dein Reich, dann kommt das Perserreich, dann kommt das griechische Reich und dann kommt das römische Reich. Und dann wird sich ein kleiner Stein lösen von oben herab und er wird die ganzen Reiche zertrümmern und damit wird sich ein Reich ausbreiten, das nicht mehr enden wird. Müsst ihr mal nachlesen, unheimlich spannend. In Daniel 7 kriegt Daniel nochmal eine Vision, wieder aus dem Übersinnlichen heraus, nochmal das Ganze mit Tieren, mit Tiersymbolen erklärt und dann auch einen Zeitraum angegeben, wann das sein wird. Und über die ganzen Jahrhunderte wurde Daniel in den Synagogen gelesen. Und sie haben darauf gewartet, weil jeder wusste, dieser kleine Stein, das ist der Beginn des Reiches Gottes, das kommt. Und dann wird alles anders werden. Dann wird Gott sein Reich aufrichten. Dann wird alles anders sein. Und die frommen Leute haben damals sehr genau gerechnet, dass das eigentlich mit der Römerzeit beginnen müsste, dieses Reich Gottes. Deswegen waren Simeon und Hanna voller Erwartung, dass es passiert. Und als dann jemand in die Wüste zog, ganz komisch gekleidet, dann sind die Leute aus Jerusalem rausgegangen in die Wüste zu einem komischen Mann, der Heuschrecken gegessen hat, der komisch angezogen war, der in keine Schablone reinging. Die gingen raus. Ihr habt ja schon Schwierigkeiten, heute Abend hierher zu kommen, obwohl ihr ein Auto habt. Versteht ihr? Es ist so eine Sache. Weil diese Erwartung da war, die Zeit, als die Zeit erfüllt war, so steht es in der Schrift, da sandte Gott seinen Sohn. Du kannst es fast nachlesen, fast aufs Jahr genau ist es vorhergesagt worden. Das kannst du nachlesen in Daniel. Hochspannend. Und dann kommt Jesus und tritt auf und sagt, jetzt, heute ist das Königreich Gottes nah herbeigekommen und treibt direkt mal einen Dämon aus als Zeichen, dass er gekommen ist und dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und in der Weihnachtsgeschichte können wir dann lesen, dass dieses Reich anfängt und hat kein Ende. Dass aus einem kleinen Stein, so steht es in Daniel dann da, ein Riesenberg wird, der die ganze Welt erreichen wird. Auf das haben die Juden damals gewartet. Die hatten eine Naherwartung ohne Ende an dieses Reich Gottes. Und da muss man sich natürlich fragen, was haben die erwartet? Die haben erwartet, dann kommt Gott aus dem Übernatürlichen raus. Und das Erste, was er macht, er schmeißt die Römer alle raus. Dann als Nächstes, was er machen wird, die Armut beseitigen. Das, was unsere Politiker uns jetzt alle mit den Wahlplakaten verkünden. Egal welche Partei, jeder will die Armut beseitigen. Auch, dass jeder eine Wohnung kriegt. Also das wird alles kommen. Das war absolut klar, wenn das Königreich Gottes, zack, dann wird was passieren. Keine Steuereinnehmer mehr, kein Zoll mehr. Die verhassten Römer und dann auch die ganze fromme Kaste, dass die endlich verschwindet, wenn das Reich Davids kommt, endlich das Friedensreich. Und dann kommt Jesus und er erklärt in den Evangelien sehr genau, dass das Reich Gottes nicht so kommt, sondern das Reich Gottes kommt in den Bereich, wo Gott regiert. Das ist der erste Satz, den ihr euch heute merken müsst. Das Reich Gottes ist da, wo er seine Herrschaft hat. Er verkündigt hat und sagt, ich sage euch das, es ist da, wo Dämonen weichen, wo Kranke geheilt werden, wo Frieden in das Herz kommt, wo die Güte Gottes, das Evangelium ins Herz hineinkommt. Das hat also gar nichts damit zu tun, dass die Römer rausgeschmissen werden. Er sagt, gebt Acht, das Reich Gottes ist da, wo Gott die Herrschaft gewinnt. Teil 1. Teil 2, was er sagt, was ganz, ganz wichtig ist, dieses Reich Gottes fängt ganz, ganz klein an und breitet sich dann aus, der kleine Stein. Eigentlich hatte ich heute vor, unsere Weihnachtskrippe mitzubringen, damit ihr das wirklich behaltet. In Bethlehem, am Arsch der Welt. Ich wäre ja zumindest, wenn ich Königssohn gewesen wäre, ich wäre in Jerusalem auf dem Tempelberg hingekommen. Und das mit viel Spektakel. Ich hätte die Engel erstmal vorgeschickt, nicht so ein paar Hirten. Ganz unscheinbar. Ganz unscheinbar. Und dann können wir die Weihnachtsgeschichte lesen, wie übernatürlich Magier aus dem Orient kommen. Die Namen sind ja nicht bekannt, das ist ja nur in der katholischen Liturgie dann verankert, wie sie heißen. Melchior, Balthasar, den Namen habe ich schon wieder vergessen, ist auch egal. Dann kommt der, Kaspar Hauser, ja, nee, da habe ich die Eselsbrücke wieder. Versteht ihr? Die kommen, weil sie ein Stern, und Stern ist ein Symbol, dass ein König geboren wird. Und der Herodes war so aufgeregt, weil er wusste, wenn dieses Reich anbricht, dann geht es mir ans Leder. Sonst hätte er ja gar nicht den Zwergenaufstand gemacht. Du gehst doch nicht nach Bethlehem, bringst so viele Kinder um. Verstehe, das Reich Gottes fing ganz, ganz klein an. Und dann, 30 Jahre später, steht Jesus da in Kapernaum und sagt, jetzt beginnt es, indem ich Herrschaft über die dämonische Welt nehme. Vergesst es bitte nicht, so fängt es an, ganz klein. Und dieses Kleine breitet sich dynamisch aus. Das kannst du in Jesaja in der Weihnachtsgeschichte nachlesen. Dass es kein Ende hat und seine Herrschaft hat kein Ende. So steht es auch, glaube ich, nicht? So haben wir das, glaube ich, beim Jesaja-Text. Es breitet sich aus. Das Zweite, was du also behalten musst, erstens, wo Gott herrscht. Das Zweite, dass es sich dynamisch ausbreitet. Und das Dritte, da ist Jesus mit seinen frommen Leuten sehr zusammengerasselt, weil die dachten, Römer raus und dann wird alles klar. Die Zeloten brauchen wir nicht mehr. Dann sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, das Reich Gottes beginnt von innen nach außen. Jedes große Reich in dieser Welt, ob du das kommunistische Reich nimmst, das Dritte Reich, auch die ein oder andere Demokratie, oder das können wir bei den Wahlen jetzt wieder, bei der Vorbereitung der Wahlen verfolgen. Alle wollen die Rahmenbedingungen äußerlich ändern und dann kommt der bessere Mensch dabei raus. Der Kommunismus ist ganz klar, der sagt, wir verändern, machen alles gleich, verändern das von außen und dann kommt ein Gulag bei raus. Im Dritten Reich war das die arische Rasse, die züchten wir jetzt richtig, dann klappt es, dann kommen die Konzentrationslager dabei raus. So alle Sachen, die von außen hereinkommen und uns drücken, die haben nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Das ist typische Welt und das ist zum großen Teil auch Reich der Finsternis. Das Reich Gottes, sagt Jesus ganz klar, das fängt ganz klein an und das fängt eventuell bei dir in deinem Inneren an. Ganz klein, ganz unbedeutend, vielleicht nur mit einer kleinen Krippe, mit einer Sache, die vielleicht mit viel frommem Brimborium drumherum ist. Und dann breitet sich das aus und zwar grenzenlos. Das Reich Gottes hat keine Grenzen, wo man sagt, hinter der Tür hört es auf. Oder das ist nur im Berliner Dom oder das ist nur an dieser Ecke zu finden. Sondern das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, wenn Gott in deinem Leben beginnt zu herrschen. Und dann sagst du, oh, ich bin auch gar nicht so weit, so komisch wie ich bin. Entschuldige, ich sage das für mich. So komisch wie ich bin, da sehe ich nichts vom Reich Gottes. Ich sehe ständig mein Versagen. Sagt Jesus, ja, das fängt klein an. Das fängt in einem Stall von Bethlehem an und dann wächst es. Und es wächst und wächst und schafft Veränderung in deinem Leben. Ich gebe euch so ein Beispiel dazu, weil dann kommt es zu dem eigentlichen Punkt, wo ich heute Abend mit euch gerne hin möchte. Es kommt dazu, ich muss weit zurückgehen, Mitte der 70er Jahre, da war ich Teil der Jesus People Bewegung in Berlin. Da wurde ich reingespült, ich kam aus der Gemeinschaftsbewegung, da wo Frauen und Männer noch getrennt saßen, wo man mit Pokerface in Gottesdienst ging und dann von Heiligen Stunde gesprochen hat. Ich habe die ganzen alten Kirchenlieder noch drauf. Stern, auf den ich schaue und so, nicht? Das kann ich alles noch auswendig, die ganzen Strophen. Und am Kreuz fand ich den Heiland, allem Erdenleid entrückt. Und gestillt ist jede Sehnsucht, wenn ich auf das Kreuz geblickt. So, die ganzen Lieder, die kann ich noch gut. Habe ich im Posaunenchor da mitgespielt. Und jetzt komme ich dahin und da ist alles anders. Bei jedem Gottesdienst, der stattgefunden hat, gab es nachher einen sogenannten Altarruf. Dann sagt man, wer jetzt sein Leben verändern will, wer das Reich Gottes erleben will, der muss aufstehen, muss nach vorne kommen. Da sind Leute nach vorne gekommen. Dann gab es Bibelstunden, so wie heute, wo mehr trocken gelehrt wurde. Beamer gab es noch nicht, also war es ähnlich wie heute. Wir haben einen Altarruf gehabt, es kamen Leute nach vorne. Dann gab es Gebetsstunde. Und Gebetsstunde, ich sag mal, das war dann so, dass 150 Leute zusammen im Raum waren und die haben gebetet. Ich war so geschockt, weil ich kannte das nur immer in ganz kleinen Runden. Aber nach der Gebetsstunde gab es einen Altarruf, da kamen Leute und haben ihr Leben Jesu gegeben. Das habe ich erlebt. Das nennt man, glaube ich, Erweckung, wenn es dann wach wird. Die Gemeinde hat sich innerhalb von 2 Jahren von etwa 40, 50 alten Herrschaften auf 400 vergrößert. Dann war Tohuwabohu, wie vor der Erschaffung der Welt. Und ich kann mich an einen Fall erinnern, Andy, den Namen müsst ihr euch merken, der kam in den Gottesdienst total stoned, hatte sich zugeschossen mit Berliner Tinke damals noch, war so eine Drogensache, die konnte sich also nur die ganz Runtergekommenen leisten. Der kam schwankend rein und bei jedem Altarruf kam er nach vorne geschwankt. Ein halbes Jahr lang, fast bei jedem Altarruf kam er nach vorne. Ich habe schon immer gedacht, der verscheißert uns vorne. Und dann habe ich seine Geschichte gehört. Als 16-Jähriger ist er im Ostteil der Stadt groß geworden. Seine Mutter war schon abgehauen in den Westen und er wollte zur Mutter. Und ist dann zur Grenze gegangen und hat gesagt, Jungs, lasst mich rüber, ich will zu meiner Mutter. Haben die gesagt, das geht gar nicht, haben ihn zurückgeschickt zu seiner Oma. Kriegt einen dicken Verweis. Er hat sich nicht runterkriegen lassen, geht wieder zur Mauer, sagt, ich will zu meiner Mutter. Und dann stellen die schließlich fest, der ist nicht zu sozialisieren, dem Sozialismus nicht sie haben ihn abgeschoben. Und dann kam er in Berlin ins Rotlichtviertel, Potsdamer Straße, die in Berlin groß geworden sind in der Zeit, die wissen, da standen die Mädels. Die Mutter hatte dort eine Kneipe. Sie war der beliebteste Kunde. Und nach kurzer Zeit war dieser 16-Jährige der Boyfriend von den ganzen Mädels. Und die Mutter hat gesoffen und hat ihn gehasst. Und eines Tages, er steht hinter der Theke, holt die Mutter so ein Hackebeilchen raus und will ihm damit den Kopf spalten. Und er konnte gerade noch das Tablett hochhalten, wo das Beil dann reingesaust ist. Das war Andy. Und dann ging er komplett in die Drogenszene ab und war so kaputt, dass ihm der Kot zum Mund rauskam. So wurde er eingeliefert in die Klinik. Und in der Klinik haben die Ärzte keinen Pfifferling mehr auf ihn gegeben. Wir reden über dieses Reich der Finsternis, da komme ich die Tage noch richtig drauf zu sprechen. Wo der Feind gekommen ist, um zu zerstören, kaputt zu machen, was irgendwo kaputt geht. Und Kaputte ziehen sich kaputtmäßig auch an. Und das Mädel hat ihm gesagt, Junge, du musst Jesus haben, sonst geht das gar nicht. Jesus ist gekommen, dass ein neues Reich bei dir anfangen kann. Aber er hatte ja null Ahnung. Er wusste nur, wie der ganze Müll auf der Straße geschehen konnte. Er wurde medizinisch einigermaßen hergestellt und dann wurde er zum Gottesdienst bei uns eingeladen. Und weil er nicht wusste, wie man sich bei den Frommen benimmt, hat er sich vorher in Schuss gesetzt, kam also total stoned rein und hat das ein halbes Jahr lang komplett ausgehalten. Wie gesagt, ich war mit ihm rund, wenn ich ihn gesehen habe. Man hatte mich zum Jugendleiter geschlagen. Ich hatte 150 Jugendliche dort, die hatten alle Drogenerfahrung. Ich kannte nur Krombacher Pilz, weil ich neben der Brauerei groß geworden bin. Haustrunk. Ich bin gealtert an diesen Kiddies. Ich bin gealtert. Die haben mich als 20, 21-Jährigen zum Jugendleiter geschlagen. Du hast 150 Chaoten. Du kannst dir diese Jugendveranstaltungen nicht vorstellen. Du kannst dir keinen Gottesdienst vorstellen, wo die Polizei reinkommt und jemand rausholt, der gerade aus dem Knast ausgebrochen ist und der Gottesdienst muss weiterlaufen. Das waren die Dinge, wo ich aus dieser heilen Gemeinschaftsbewegung, da die Frauen, da die Männer rauskamen. Null Ahnung. Und jetzt diesen Jungen. Und dann hört er eines Tages, dass Jesus gekommen ist, um das Reich Gottes aufzurichten. Ganz klein. Er kam jedes Mal voll mit Drogen nach vorne geschwankt, ließ für sich beten und ging wieder. Und das nächste Mal war er vollgepumpt mit Drogen, wenn er im Gottesdienst erschien. Ganz klein. Ich hatte keine Hoffnung für ihn. Für mich war er gestorben. Und dann eines Tages kommt Gott und setzt ihn in einem Augenblick frei von Drogen. In einem Augenblick. Es fängt ganz klein an. Damit war sein ganzes Leben noch nicht geordnet. Er hatte ja keine Ahnung von der Bibel, noch von dem Frommsein, noch sonst irgendwas. Er hat dann angefangen, eine Malerlehre zu machen. Und nach der Malerlehre hat er über Abendkurs das Abitur nachgeholt. Und nach dem Abitur hat er angefangen zu studieren, Medizin. Er dürfte niemandem erzählen, wo er herkam, sonst hätte er nie Arzt werden dürfen. Ganz klein hat es angefangen. Er hat die Krankenschwester geheiratet, das war natürlich das Schöne bei der ganzen Sache. Mein Freund Andy, vor einigen Jahren ist er in die Ewigkeit gerufen worden. Sonst hätte ich ihn heute mitgebracht und er hätte erzählen können, wie das Reich Gottes, das Königreich Gottes, in den Bibeln bei uns steht immer nur Reich Gottes, aber das heißt eigentlich Königreich Gottes. Er ist unter die Herrschaft Gottes gekommen und hat damit eine Veränderung stattgefunden. Er wurde vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts versetzt. Er konnte sein Leben ordnen. Er hat eine neue Berufung gekriegt für sein Leben. Wenn wir das nicht verstanden haben von der unsichtbaren Welt, dass Gott solche Wunder tut, auch heute noch, egal wie dein Leben ist, egal wie verfuscht das war oder egal wie fromm du warst und an irgendwelchen Ecken hängst, wenn du das nicht verstehst, dass das Reich Gottes zu dir kommt heute, in aller Liebe und aller Güte, dass das Königreich Gottes bei dir anfangen kann, hast du heute nichts verstanden. Drei Dinge musst du vom Reich Gottes wirklich verstanden haben und dann das vierte, was ich gerade mit dem Gleichnis von Andy erzählt habe. Das erste, das Reich Gottes ist da, wo Gott herrscht, wo Jesus die Herrschaft über ein Leben bekommt. Kleine Klammer auf, hier sind wir fromm manchmal komisch. Wir sagen, Herr Jesus, heute Abend, alles klar, aber morgen gucke ich mal, was das Horoskop sagt. Könnte ja sein, wa? Oder wie mir jetzt passiert ist, ich hatte eine Warze unter dem Fuß und wollte bei der Fußpflege mir die abrasieren lassen. Da komme ich daher und dann sagte mir, oh, das ist gerade günstig, die Sterne sind gut, ich könnte dir das besprechen, das funktioniert immer. Ich bin fast vom Stuhl der ins Gesicht gesprungen. Ich bin doch nicht bescheuert und gehe in die negative Welt wieder hinein. Aber wir Christen sind manchmal so. Meine Schwester, Presbyterin in der evangelischen Kirche, die sagt, bei uns im Dorf gibt es eine Frau, die pendelt, da gehen alle uns unter Gemeinde hin. Ich bin der fast ins Gesicht gesprungen. Verstehen Sie, so sind wir manchmal. Wir sind oft fromm, wir meinen, wir haben den ersten Schritt gemacht, das ist noch ganz klein, das Reich Gottes. Aber da kommt der Herr und sagt, das muss wachsen und zwar dynamisch. Vielleicht mit Rückschlägen, wo du mal wieder versagt hast. Und hier gucke ich uns mal an. Jesus liebt auch Wiederholungstäter. Jetzt ist die Frage, wenn das ganz klein wächst und es wächst und wird größer, grenzenlos, vielleicht bei dir zu Hause, dass du zu Hause mal wieder Frieden hast und nicht dir Charles Bronson und Co. erst im Fernsehen anziehen musst, damit du richtig unterwegs sein kannst. Oder die Männer, die gucken dann manchmal eine XXX-Seite an, ja. Im Internet. Dann ist die Frage, wie kriege ich diese Staatsbürgerschaft? Bei der Geschichte von Andy, er kam nach vorne, beugte seine Knie, er konnte nichts bringen, er hatte gar nichts, außer ein verfuschtes Leben. Und es ist interessant, Jesus hat uns an keiner Stelle ein klassisches Übergabegebet gegeben. Wir meinen ja immer, wenn jemand kommt hier so und ich sage, wie willst du dahin? Bekenn mal erst deine Sünden. Und dann sagst du, Herr Jesus, vergib mir alle meine Schuld. Nenn mir eine Geschichte in der Bibel, wo der Herr Jesus erst gesagt hat, erst Sündenbekenntnis und dann können wir weiterreden. Das ist interessant, nicht? Ich bin so ganz anders erzogen worden. Klar, kommen die Sünden, dafür ist er ja gestorben, da will ich nichts von wegnehmen. Aber die Bibel sagt, wie viele an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und du kannst an Gott glauben, das ist die eine Sache, aber ich möchte sagen, an Gott glauben reicht nicht. Du musst ihm glauben. Viele sagen, ich glaube an Gott. Das ist zu wenig. Du musst ihm glauben, dass er wirklich sagt, er nimmt dich so, wie du bist. Nicht, um dich so zu lassen, sondern dass das Reich Gottes inwendig wachsen kann. Dass vielleicht deine Ehe wieder in Ordnung kommt. Dass dein Gefühlsleben wieder in Ordnung kommt. Wenn du geistlich hin und her gerissen wirst, nicht mehr schlafen kannst, dass der Herr das ganz neu wieder schenkt. Dass deine Psyche vielleicht in eine ganz neue Ebene hineinkommt, ohne dass du beim Psychiater lange sitzt. Dass das Reich Gottes anwächst von innen ganz langsam. In der Bibel steht der Satz, den ganzen Tag strecke ich meine Hände aus nach einem Volk, das nicht nach meinem Namen fragt und sagt, hier bin ich. Damit fängt das Reich Gottes an. Klar kannst du jetzt sagen, Nikodemus, man muss von Neuem geboren werden, für uns Fromme, diese kleine theologische Variante noch eingebaut. Aber was heißt es denn, wenn er dieses Wunder nicht tut und dieses neue Leben innerlich schenkt? Kannst du alles andere knicken? Ich kenne nicht ein Übergabegebet, außer vielleicht das Vaterunser, das wir sonntags beten. Das hat aber für seine Freunde, die mit ihm unterwegs waren, gegeben. Nicht für die Heiden. Vergib mir meine Schuld, Herr Jesus, die ich heute mal wieder getan habe an der Woche. Aber auch, ich will auch vergeben meinem Nachbarn, der mich ständig ärgert. So, lass uns vielleicht diesen einen Schritt in diesem Seminar-Startabend, wenn wir das nicht verstanden haben, diese drei Dinge, wie das Reich Gottes funktioniert und dass der Herr Jesus da mit der zentralen Botschaft gekommen ist, dass er sagt, du brauchst, dass Jesus in deinem Leben herrscht, du brauchst, dass es zulässt, dass es ganz klein anfangen kann und wachsen darf und von innen heraus Veränderung schafft und dass es grenzenlos ist, dass es nicht aufhört, wenn du hier rausgehst, sondern das kann heute Abend bei dir zu Hause sein. Und der Schritt dahin ist ganz einfach. Ich muss aufstehen und sagen, Herr Jesus, ich möchte wieder lernen, dir zu vertrauen in allem. Vielleicht bist du nicht so schlimm dran wie Andy. Aber ich sag mal, wenn ich so hier durchgucke, mit der Zeit hat man ja so eine gewisse Menschenkenntnis. Jesus schaut euch an, jeden Einzelnen, und sagt, ey Mann, du bist echt knorke, dich habe ich lieb. Ich würde sagen, naja, so Männer mit so einem Bart und so wenig Haaren. Nee. Aber Jesus sagt, auch so einen mag ich. Und dann guckt er sich vielleicht die ein oder andere Frau hier an, die manche Sache schon im Leben erlebt hat und an der Psyche so oft misshandelt worden ist. Sagt Herr Jesus, genau dafür bin ich gekommen, dass du Leben und volle Genüge, so steht es im Luthertext, haben kannst. Reich Gottes kann anfangen oder wachsen bei dir. Und wir werden nachher noch Möglichkeiten haben, wenn noch vorne das ein oder andere Lied gesungen wird, dass wir hinten beten und du sagst, ich möchte vielleicht einen Neuanfang mit Jesus machen. Ich möchte das Reich Gottes, dass es neu begossen wird, dass es wachsen kann. Unsichtbar für den äußeren Menschen, aber du gehst nachher raus und bist verändert. Ich schließe mit meinem persönlichen Zeugnis ab. Ich habe ja gesagt, ich bin richtig fromm groß geworden. Ich wusste, man sollte jeden Tag mindestens 1 bis 3 Kapitel in der Bibel lesen. Bei 3 kommst du in etwa einmal im Jahr durch die Bibel durch. Das habe ich nie geschafft. Außerdem fand ich das langweilig, die Geschlechtsregister zu lesen. Und ich fand es so doof, wenn ich das schon gestern mal gelesen hatte, das schon wieder. Und Daniel in der Löwengrube, das kriegte ich im Kindergottesdienst. Sag ich, kenne ich schon. Naja, aber ich hatte ja irgendwann mal gesagt, Jesus soll Herr in meinem Leben sein. Und dann bin ich nach Duisburg zum Studium gegangen. Da kannte mich keiner. Da konnte ich so mal ein bisschen die Sau rauslassen. Die Hormone sprießen, das Abenteuer. Fern von der Heimat, keine Kontrolle mehr. Nicht, wann ich ins Bett musste, was ich gucke, wo ich hingehe. Ich kann mich daran erinnern, ich bin da natürlich durch das Rotlichtviertel gegangen und ich gehe da durch mit zwei Kumpels, die mich besucht hatten aus der Heimat. Und wen bitten die Damen, dass sie mal ins Etablissement kommen sollen? Das war ich. Die anderen fanden das alle cool. Ich sage, nee, jetzt lieber nicht. Habe mich nicht getraut und bin gegangen. Wären die nicht da gewesen? Ich weiß es nicht. Und dann gab es eine Zeltevangelisation da. Da dachte ich, ja gut, du bist fromm, bist im Posaunenchor, gehst mal hin. Und ich weiß nicht mehr, was gepredigt wurde, aber dann kam nachher die Frage, wer will neu mit Jesus anfangen, dass das Reich Gottes groß werden kann innerlich. Der soll nach vorne kommen. Na gut, mich kannte keiner, ich habe mich umgeguckt, sag, bin ich nach vorne, kann nichts verlieren. Aber was ich noch weiß, ich bin nachher auf meinem Moped über die Stadtautobahn gefahren, als wenn ich Easy Rider gewesen wäre. Eine Leidenschaft und eine Freude im Herzen und sagen, ich bin so eine verkorkste Figur, aber der Herr Jesus hat mich trotzdem lieb. Ich habe ihn so oft enttäuscht und er hat mich trotzdem lieb. Diese Freude hat mich bis heute nicht losgelassen. Hier höre ich auf. Ihr behaltet mir die drei Dinge vom Reich Gottes. Wenn ihr die nicht behalten habt, könnt ihr euch eigentlich den morgigen Tag schenken. Geht lieber gemeinsam frühstücken, legt die Beine hoch. Wenn wir nämlich über das Reich der Finsternis oder das, wie die Regierungsverhältnisse dort aussehen, reden, dann gucken wir weiter. Wir werden morgen darüber reden, wie die Regierungsstruktur im Reich Gottes ist und dann uns dem Reich der Finsternis zuwenden. Aber jetzt werden wir einen Moment stille vor Gott. Und du fragst dich, will ich wirklich, dass dieses Kleine in mir weiter wachsen kann, dass es Einfluss gewinnen kann? Wie bei Andy, bei Paul. Lass uns im Moment einfach vor Gott unsere Gedanken gehen in die unsichtbare Welt. Er ist da durch seinen Heiligen Geist. Er ist hier. Er ist hier. Herr Jesus, hier sind wir. Du hast gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und wir wollen deine Herrschaft haben. Nicht nur hier in den Gottesdiensträumen, sondern ich will das ganz egoistisch in meinem Leben haben, dass es wächst, 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 dass es grenzenlos wird, dass es meine Familie erreicht, meine Verwandten erreicht. Die Gemeinde, die Stadt, meine Nachbarn, dass sie erkennen, ich laufe unter einer anderen Herrschaft. Hier komme ich, Herr Jesus, und sage, bitte lass dieses Wunder geschehen, dass das Reich Gottes, das Königreich Gottes bei mir groß wird. Übernimm die Herrschaft in allen Bereichen. Darum bitte ich für mich und für uns. Amen. Mit eurem Pastor habe ich ein Attentat auf euch vor. wir beide stehen gleich hinten. Damit euch nicht langweilig wird und ihr mitsingen könnt, wird eine Zeit des Lobpreises und des Singens noch da sein. Aber wenn einer oder eine, man muss ja heute vorsichtig sein, unter euch ist, der sagt, ich will, dass das Reich Gottes bei mir wieder stärker wächst, Mann, sei nicht so doof, komm nach hinten, lass für dich beten. Damit Gott was wachsen lassen kann. Dass die Freude durchbricht. Nämlich nicht das Gesetz, sondern das Evangelium ist gute Nachricht. Das ist was Starkes, was Wunderbares. Das hat nichts mit dem Gesetz zu tun, sondern mit einer Leidenschaft. Jetzt fange ich wieder an zu predigen, merkt ihr? Ich möchte, dass diese Begeisterung bei euch durchbricht. Nämlich, wenn du dann einkaufen gehst und du strahlst die gestresste Frau an der Kasse an, dann hast du was zu erzählen. Warum strahlen sie so? Ja, das Reich Gottes. Halleluja, das ist nahe. Nee, du wirst das anders formulieren. Dass die Freude durchbricht an der Güte und der Freundlichkeit Gottes. So, Lobpreise. Wer ist er nach vorne an den Darm zupfen und, oder singen? Und wir beide stehen hinten. Ihr seid gefragt zu singen oder zu kommen.